Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels im Studio. Herzlich willkommen. Geordnete Rückkehr. So hat Bundesinnenminister Seehofer den Gesetzentwurf um Abschiebungen betitelt, der heute im Bundestag behandelt wurde. Und er begründete ihn so.
Wir gewähren jedem Menschen, der Schutz braucht, bei uns im Lande Schutz. Aber das heißt auf der anderen Seite, wer kein Bleiberecht hat, muss auch unser Land wieder verlassen.
Soweit Horst Seehofer. Doch in der Praxis stelle sich die Lage oft komplizierter dar. Das hielten ihm Teile der Opposition vor. Wir berichten gleich. Außerdem in diesen 30 Minuten. Parlamentarier in Berlin debattieren über 70 Jahre Grundgesetz. Bundeskanzlerin Merkel dementiert Spekulationen über einen Wechsel nach Brüssel. Frankreich, Deutschland und die Niederlande lehnen das US-Verbot ab, mit dem chinesischen Konzern Huawei überhaupt Geschäfte zu machen. Nun unsere Sendung Hintergrund um 18.40 Uhr dreht sich um Kroatien vor der Europawahl. Die Organisation und Durchführung von Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern, das wird hierzulande seit Jahren sehr emotional diskutiert. Nach langem Ringen hat die Bundesregierung ein Gesetz in den Bundestag dazu eingebracht. Und das soll staatliches Handeln verschärfen, Abschiebehaft vereinfachen und von den Betroffenen mehr Mitwirkungen verlangen. Die Kontroverse im Bundestag fiel heftig aus, hat Gudula Geuter beobachtet.
Betont ruhig verteidigte Bundesinnenminister Horst Seehofer den Gesetzentwurf, der Abschiebungen erleichtern soll.
Das brauchen wir, damit die Akzeptanz der Bevölkerung für die Schutzbedürftigen erhalten bleibt.
Sehr viel emotionaler reagierte die Opposition, durchweg mit harscher Kritik.
Das geordnete Rückführungsgesetz entpuppt sich, wie darzulegen sein wird, als ein schlechtes Durchsetzbarkeitsgesetz, wenn nicht gar als Abschiebevermeidungsgesetz.
Befand Gottfried Curio von der AfD. Er kritisierte, dass es überhaupt einen Duldungsstatus gibt und sprach von Zwischenverwahrung in der Abschiebehaft. Es geht um Menschen, erinnerte ihn Helge Lind für die SPD.
Menschen werden nicht zwischenverwahrt. Sie werden vielleicht in Gewahrsam genommen, inhaftiert, aber nicht zwischenverwahrt. Egal aus welchem Grund, ob legal oder illegal oder illegitim sie hier sind, diese Grenze gibt uns das Grundgesetz. Und wenn Sie sich nicht auf dem Boden des Grundgesetzes bewegen, sollen Sie sich ernsthaft überlegen, ob Sie noch einen Tag weiter hier in diesem Parlament sitzen wollen.
Teile der SPD sind unglücklich mit den Regelungen. Lind verteidigte sie mit Entschärfungen, die seiner Partei gelungen seien, aber auch damit, dass geltendes Recht durchgesetzt werden müsse. Allerdings verwahrte er sich gegen Zahlen, die teilweise in der Diskussion genannt würden. Bei der Hälfte der 235.000 Ausreisepflichtigen handle es sich gar nicht um Asylbewerber. Auch die linken Politikerin Ulla Jelpke betonte, viele abgelehnte Asylbewerber, die in dieser Statistik auftauchten, dürften nicht abgeschoben werden, wegen Ausbildung, Krankheit oder familiärer Bindungen. Sie kritisierte den Gesetzentwurf scharf, darunter auch den Plan, den Vollzug von Abschiebehaft in Strafhaftanstalten zu ermöglichen.
Flucht ist kein Verbrechen, meine Damen und Herren. Und es ist menschenunwürdig, Schutzsuchende wie Strafgefangene hier in Deutschland zu behandeln.
Deutliche Kritik übte sie auch am Kernstück des Gesetzes. Abgelehnte Asylbewerber sollen selbst alles Zumutbare tun, um einen Pass zu beschaffen. Horst Seehofer hatte dazu ergänzt:
Wer das nicht tut und damit für das Ausreisehindernis selbst verantwortlich ist, wird spürbar sanktioniert. Er bekommt künftig nur noch eine Duldung für Personen mit ungeklärter Identität. Für Nichtjuristen übersetzt ist eine Duldung minus. Und die Sanktionen lauten Erwerbstätigkeitsverbot, Wohnsitzauflage, Verhinderung der Aufenthaltsverfestigung und auch die Möglichkeit zur Verhängung von Bußgeldern.
Mit der Duldung Leid werden bestimmte Geflüchtete zu Menschen dritter Klasse deklariert.
So die Grüne, Filiz Polat.
Wir sprechen hier von 50.000 Kindern und Jugendlichen und davon sind die Hälfte länger als 4 Jahre in Deutschland, meine Damen und Herren. Sie werden Arbeits- und Ausbildungsverbote verhängen und da werden Sie sich noch wundern, was alles so passieren wird in Zukunft. Teilhabe wird unmöglich gemacht.
Sie sprach von einem Katalog der Entrechtung und Inhumanität und von einer Urbanisierung, was wiederum aus der Union scharfen Widerspruch fand. Die FDP findet Teile des Entwurfs gut. Benjamin Strasser allerdings schränkte ein:
Sie sind weder willens noch in der Lage, einen großen Wurf zur Steuerung der Einwanderung vorzulegen. Sie verlieren sich lieber im Klein-Klein, weil sie erkennbar zu keiner gemeinsamen Kraftanstrengung mehr imstande sind.
Möglicherweise soll der Bundestag das Gesetz noch vor der Sommerpause verabschieden.
Gudula Geuter. Und etwas weniger kontrovers war es im Bundestag zuvor zugegangen. Dort hatten zunächst alle Fraktionen im Parlament zum 70. Jubiläum des Grundgesetzes in seltener Einmütigkeit den Grundaufbau der Verfassung gewürdigt. Welche Teile des Grundgesetzes aber als besonders schützenswert gewürdigt wurden und welche zur Nachbesserung vorgeschlagen, das unterschied sich dann doch sehr, je nach Fraktionszugehörigkeit. Katharina Hamberger hat genau zugehört.
Es gab keine Feierstunde im Bundestag zum Geburtstag des Grundgesetzes, stattdessen eine Debatte, die von der Zuschauertribüne aus auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verfolgte. Warum man sich für eine Debatte entschieden hatte, erklärte Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus damit. Das Grundgesetz stehe nicht unantastbar auf einem Sockel.
Wir haben eine lebende Verfassung. 63 Mal wurde das Grundgesetz geändert. Nicht immer nur zum Positiven, wenn ich an den ein oder anderen eingefügten Buchstabenartikel denke. Und es besteht weiterhin der Wunsch, das Grundgesetz zu ändern und zu ergänzen.
Und das sei richtig, meint Brinkhaus. Zunächst aber stand bei den meisten Fraktionen die Bedeutung des Grundgesetzes im Vordergrund. Der Artikel 1 Absatz 1 Satz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar, blieb bei fast keiner Rede unerwähnt. SPD-Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles betonte auch die aktuelle Bedeutung des Grundgesetzes, obwohl es schon 70 Jahre alt ist. Die Mütter und Väter der Verfassung hätten aktuelle Debatten natürlich noch nicht im Blick gehabt, vom Klimaschutz bis hin zur Digitalisierung.
Die Zeiten ändern sich also, aber die zivilisatorische Kraft, der zivilisatorische Kompass dieses Grundgesetzes, der bleibt. Und er hilft uns hier jeden Tag, kluge und richtige Entscheidungen zu treffen.
So Nahles. AfD-Fraktionschef Alexander Gauland bezeichnete das Grundgesetz als Erfolg der deutschen Geschichte. Artikel 1 fand in seiner Rede jedoch keinen Platz. Stattdessen führte er aus:
Das Grundgesetz ist auch ein Schutz für Minderheiten und Mindermeinungen gegen die Überwältigungsfantasien demokratischer Mehrheiten.
Dem wiederum erwiderte CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, es gebe Grenzen der Meinungsfreiheit, die nicht dort verliefen, wo die eigene Meinung ende, sondern dort, wo die Meinungsfreiheit missbraucht werde, um die verfassungsrechtliche Ordnung anzugreifen oder zu zerstören.
Wer die Religionsfreiheit abschaffen will und wer den Nationalsozialismus relativiert, der kann sich hier nicht hinstellen und sagen, er sei ein Freund des Grundgesetzes. Er ist das Gegenteil,
sagte Dobrindt in Richtung AfD. Er hob außerdem hervor, das Grundgesetz habe die Menschen zweimal für sich gewonnen, vor 70 Jahren und vor 30 Jahren. Der Fall der Mauer und die Wiedervereinigung, die verbunden war mit der Frage, ob es damit nicht auch eine neue Verfassung im Sinne von Artikel 146 hätte geben müssen, wurde von den meisten Rednern angesprochen. Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt erinnerte nochmal an die Debatten damals.
Wäre eine gemeinsame Verfassung ein komplett neuer Text gewesen? Nein. Wäre das Grundgesetz auf breitere Basis gestellt worden? Auf jeden Fall. Und trotzdem sage ich heute als, und das ist leider nötig in diesen Tagen, überzeugte Verfassungsschützerin, die Verfassung ist der Herzschlag unserer Demokratie. Diese Verfassung ist der Herzschlag unserer Demokratie.
Jede Partei nutzte auch die Möglichkeit anzubringen, wo sie Optimierungsbedarf im Grundgesetz sieht. So sprach sich Unionsfraktionschef Brinkhaus für ein Überdenken der föderalen Beziehungen aus.
Wir brauchen daher ganz dringend eine dritte Föderalismuskommission.
Da wäre auch die FDP dabei, die aber auch forderte, einen ganz konkreten Artikel abzuschaffen, nämlich den zur Vergesellschaftung.
Und deshalb sollten wir unser Grundgesetz in diesem Sinne vom Artikel 15 befreien.
So FDP-Fraktionschef Christian Lindner. Wenig übrig hatte die FDP für einen Vorschlag Andrea Nahles, die im Grundgesetz verankerte Gleichberechtigung mit einem Paritätgesetz umzusetzen. Außerdem hatte Nahles noch eine weitere Forderung, bei der sie von den Grünen unterstützt wird. Sie möchte, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Die Grünen wollen dies auch für den Klimaschutz. Die Linke drängt auf Grundrechte für alle, also auch für nicht-deutsche Staatsbürger. Und auch die AfD will das Grundgesetz verändern und das nicht in geringem Maße. Unter anderem, dass eine wie immer geartete Leitkultur als Staatsziel mit aufgenommen wird.
70 Jahre Grundgesetz, die Debatte im Bundestag fasste Katharina Hamberger zusammen. In rund 10 Tagen wird ein neues europäisches Parlament gewählt. Kurz darauf geht es auch um die Neubesetzung des Amts des EU-Kommissionspräsidenten und der gesamten Kommission. Wer was wird, ist derzeit noch völlig unklar. Das führt zu Nervosität bei politischen und vielleicht auch manchen medialen Akteuren. Vielleicht war es diese Nervosität und die generelle Unruhe in der Union, die dazu führten, dass ein Interview von Bundeskanzlerin Merkel in der Süddeutschen Zeitung zum Anlass wurde, um über einen Wechsel der Kanzlerin nach Brüssel zu spekulieren. Barbara Schmidt-Matern sortiert das Ganze.
Eine Basta-Politik, gar Basta-Rhetorik, für die einst Gerhard Schröder stand, ist seit dem Amtsantritt von Angela Merkel aus der Mode gekommen. Heute Mittag jedoch äußert sich die Bundeskanzlerin bemerkenswert deutlich. Ein Wechsel vom Kanzleramt auf einen führenden Posten in Brüssel, kann das sein? Nein, sagt Merkel. Es gilt ihr Wort,
dass ich für kein weiteres politisches Amt, egal wo es ist, auch nicht in Europa, zur Verfügung stehe.
Ein ausführliches Interview in der Süddeutschen Zeitung hatte zuvor Spekulationen über ihre politische Zukunft befördert. Die Gerüchte sind auch Spiegel der Nervosität in der Union angesichts der Doppelspitze Merkel-Kramp-Karrenbauer. Im Interview hatte die Kanzlerin jedoch lediglich von ihrer gewachsenen Verantwortung für Europa gesprochen, eine Selbstverständlichkeit, die im Berliner Regierungsviertel in diesen Tagen allerdings sofort eine Eigendynamik entwickelt. Merkel hingegen sagt:
Ich habe dieses Interview als deutsche Bundeskanzlerin gegeben und glaube, dass es richtig ist, dass ich als deutsche Bundeskanzlerin meine Bemühungen um ein gutes, funktionsfähiges Europa eher verstärke als nicht.
Neben der Kanzlerin steht ein Gast aus den Niederlanden.
Ich freue mich wie immer, hier in Berlin zu sein, um mit Angela Merkel zu sprechen.
Schmeichelt der niederländische Premier Mark Rutte, dem ebenfalls Ambitionen nachgesagt werden auf ein Spitzenamt in Brüssel. Doch auch Rutte dementiert. Wenige Tage vor der Europawahl richtet sich der Blick nun auf die Spitzenkandidaten und auf die Frage, wer der oder die nächste Kommissionspräsidentin wird. Die Kanzlerin betont,
dass wir und dass ich unseren Spitzenkandidaten Manfred Weber unterstütze, falls wir stärkste politische Kraft werden.
Im SZ-Interview macht Merkel jedoch keinen Hehl daraus, dass sie am Spitzenkandidatensystem grundsätzlich zweifelt. 6 Führungspositionen müssen absehbar neu besetzt werden in Brüssel, unter anderem der Chefsessel in der Europäischen Zentralbank und die Ratspräsidentschaft. Grünen-Politikerin Franziska Brandner fordert Parität.
Es gibt so viele qualifizierte, tolle Frauen, die ja gerade auch sich dafür sogar bewerben. Das heißt, das ist der Anspruch und das müssen wir jetzt auch durchsetzen,
sagt die Europapolitikerin gegenüber dem ARD-Hörfunk. Die Kanzlerin hält sich bei dieser Frage zurück. In ihrem 2-seitigen Interview mit der Süddeutschen Zeitung zieht sie eine Bilanz ihrer Amtszeit als europäische Krisenmanagerin. Merkel verteidigt ihr Vorgehen in der Euro- und der Flüchtlingskrise. Sie gesteht offen Mentalitätsunterschiede ein zwischen sich und Frankreichs Staatspräsident Macron. Und Merkel blickt voraus auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft im kommenden Jahr. Finanzen, Klima, Außenpolitik und vieles mehr. Die Arbeit ruft.
Aus Berlin Barbara Schmidt-Matern. SPD und Union streiten sich derzeit bekanntlich darüber, auf welches Ausgabenprojekt sie angesichts geringerer Steuerzuwächse verzichten wollen. Viele Unionspolitiker setzen sich dafür ein, den SPD-Vorschlag einer Grundrente abzuspecken und stattdessen Gelder dafür zu verwenden, den Solidaritätszuschlag komplett abzuschaffen. Für dieses Vorhaben bekam die Union heute unerwartete Unterstützung von der FDP und vom früheren Bundesverfassungsrichter Jürgen Papier. Volker Finthammer hat deshalb nochmal im Koalitionsvertrag nachgeschlagen.
Ab Zeile 2435 im Koalitionsvertrag ist die Vereinbarung zum Solidaritätszuschlag ausführlich beschrieben. Zitat: Wir werden insbesondere untere und mittlere Einkommen beim Solidaritätszuschlag entlasten und wir werden den Solidaritätszuschlag schrittweise abschaffen und ab dem Jahr 2021 mit einem deutlich ersten Schritt im Umfang von 10 Milliarden Euro beginnen. Dadurch werden rund 90% aller Zahler entlastet. Die FDP hatte sich von Anfang an dagegen gestellt und die volle Abschaffung des Solidaritätszuschlages eingefordert, zumal mit dem Auslaufen des Solidarpakts für Ostdeutschland auch der wesentliche Rechtsgrund für den Solidaritätszuschlag entfallen sei. Um dies zu untermauern, haben Florian Tonka, der finanzpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, und FDP-Fraktionsvize Christian Dürr ein Gutachten erstellen lassen, das der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier für die FDP-Fraktion erstellt hat. Und für Papier ist das Ende des Solidarpakts im kommenden Jahr ein maßgebliches Datum für das damit verbundene Gesetz zur Steuererhebung.
Ab diesem Zeitpunkt ist das Gesetz mit dem Grundgesetz nach meiner Einschätzung nicht mehr vereinbar. Und das würde auch gelten, wenn es zu einem schrittweisen Abbau der Ergänzungsabgabe zur Einkommensteuer käme.
Anders gesagt, hält die Bundesregierung an der im Koalitionsvertrag vereinbarten Regelung fest, dann würde sie verfassungswidrig handeln und müsste folgerichtig den Solidaritätszuschlag zum 1. Januar des kommenden Jahres abschaffen, um diesen Konflikt und mögliche Klagen zu vermeiden. Denn, so die Argumentation, ohne einen sachlich begründeten Rechtsgrund, wie es nun mal die Finanzierung der deutschen Einheit war, darf die Regierung keine zweckgebundenen Steuern oder Abgaben mehr erheben.
Ein voraussichtlich dauerhafter Finanzbedarf des Bundes muss entweder über eine entsprechende Anpassung der Regelsteuern oder über eine Neuverteilung des Umsatzsteueraufkommens abgedeckt werden.
Argumentiert Hans-Jürgen Papier. Und für FDP-Fraktionsvize Dürr steht außer Frage, dass trotz der jüngsten Steuerschätzung die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlages machbar wäre. Die Behauptung, der Soli werde künftig nur noch von den oberen 10% der Gesellschaft gezahlt, sei aber falsch.
Bei diesen 10% wird es nicht dauerhaft bleiben. Durch Lohnerhöhungen, durch Gehaltssteigerungen rücken immer mehr Menschen in diese 10% nach. Und zum Zweiten, wer sind diese derzeit 10%? Das sind vor allen Dingen kleine und mittelständische Unternehmen.
Die Regierung sei also gut beraten, so die FDP, den Soli abzuschaffen, bevor es zu einer Klagewelle gegen die Steuer mit erheblichen Nachzahlungslasten für den Haushalt kommt.
Und deswegen ist das, was die Koalition macht, im Grunde die Augen zu verschließen vor einem gewaltigen Haushaltsrisiko, das sie selbst schafft, wenn sie jetzt nicht oder nur halbherzig handelt,
sagt Florian Tonka. Die juristischen Warnsignale sind in den Augen der FDP mehr als ausreichend, um dem Soli doch noch ein vollständiges Ende zu bereiten.
Volker Findhammer aus Berlin. Am Berliner Kammergericht hat heute ein Prozess gegen einen 31-jährigen Russen aus der Kaukasusrepublik Dagestan begonnen. Dem Islamisten wird vorgeworfen, in Deutschland 2016 einen Sprengstoffanschlag geplant zu haben. Besonderes Interesse erregt der Fall dadurch, dass der Angeklagte Magomed Ali C. auch Kontakt zu Anis Amri gehabt haben soll, also dem späteren Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz. Über den Prozessauftakt Claudia van Lack.
Die Anklage lautet auf Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat und Vorbereitung eines Explosionsverbrechens. Der Angeklagte, ein heute 31-jähriger Islamist, war 2011 als Asylbewerber nach Deutschland eingereist. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Laut Bundesanwaltschaft wollte er sich dem IS anschließen und nach Syrien ausreisen. Daran wurde der als Gefährder eingestufte Mann von den Sicherheitsbehörden gehindert. Deshalb soll er dann im Herbst 2016 einen Anschlag in Berlin geplant haben, gemeinsam mit zwei Komplizen. Einer von ihnen sitzt derzeit in französischer Haft, bei dem anderen handelt es sich um den Täter vom Breitscheidplatz, Anis Amri. Der aus dem Kaukasus stammende Angeklagte soll Sprengstoff in seiner Berliner Wohnung aufbewahrt haben. Dazu der Vertreter der Bundesanwaltschaft, Oberstaatsanwalt Malte Merz.
Bei diesem Anschlagsmittel handelt es sich um den hochreaktiven Sprengstoff TATP. Dieses Anschlagsmittel haben zum Beispiel auch die Attentäter in Paris verwendet. Die Anklage geht davon aus, dass das Einkaufszentrum Gesundbrunnen Center in Berlin als mögliches Anschlagsziel anvisiert worden ist.
Beim Gesundbrunnen Center handelt es sich um ein großes Einkaufszentrum im Norden Berlins. Ein Sprengstoffanschlag dort zu einer belebten Tageszeit hätte verheerende Auswirkungen gehabt. Allerdings fühlte sich der Angeklagte von der Polizei gestört, ließ daraufhin seine Anschlagspläne fallen, so die Bundesanwaltschaft. Im Sommer letzten Jahres wurde er dann festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der 31-jährige russische Staatsangehörige schwieg heute vor Gericht. Sein Verteidiger Tarek Elobid sagte am Rande der Verhandlung:
So wie ich die Beweislage derzeit einschätze, ist der Angeklagte freizusprechen. Und von daher, nach dem jetzigen Zeitpunkt angesehen, gehe ich davon im Freispruch aus und ist auch das Ziel.
So konnte bei einer Hausdurchsuchung des Angeklagten kein Sprengstoff sichergestellt werden. Noch nicht einmal Sprengstoffspuren waren nachweisbar. Die Bundesanwaltschaft stützt sich in ihrer Anklage in erster Linie auf Aussagen des in Frankreich in Haft sitzenden mutmaßlichen Komplizen Clément B. Dieser könnte in einer der kommenden Sitzungen als Zeuge vernommen werden. Treffpunkt der drei Islamisten, die laut Anklage im Gesundbrunnen Center einen Anschlag verüben wollten, war immer wieder die Berliner Fusilet-Moschee. In dieser Moschee wurde, vom Verfassungsschutz beobachtet, zum Dschihad aufgerufen. Oberstaatsanwalt Merz.
In diesen Unterrichtsinhalten wurde radikal-islamistisches Gedankengut vermittelt, das den sogenannten globalen Dschihad mit umfasst.
Nach dem vereitelten Anschlag auf das Gesundbrunnen-Center trennte sich das Islamistentrio. Zwei Monate später verübte Anis Amri das Attentat auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Nach dem Anschlag mit 12 Toten wurde die Fusilet-Moschee verboten.
Auftakt eines Terrorprozesses in Berlin, zusammengefasst von Claudia van Laak. Ob der chinesische Telekommunikationskonzern Huawei beim Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G in Deutschland zum Zuge kommt, ist weiterhin offen. Mancher Experte fürchtet ja, dass Huawei der chinesischen Führung bei Spionageaktivitäten in Deutschland helfen könnte. Doch den gestrigen Schritt von US-Präsident Trump in Sachen Huawei gleich den nationalen Notstand auszurufen, den will man in Europa nicht mitgehen. Trump hat es ja US-Firmen untersagt, ohne Regierungsgenehmigung Geschäfte mit dem Smartphone-Hersteller zu machen. Wie das in Deutschland ankam, fasst Brigitte Scholtes zusammen.
Der chinesische Telekom-Konzern Huawei soll anders als in den USA in den EU-Staaten nicht grundsätzlich von Aufträgen beim Aufbau des 5G-Netzes ausgeschlossen werden. Das empfiehlt die EU-Kommission den Mitgliedstaaten und das sehen auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte so. Nach einem Treffen heute in Berlin sagte Merkel, es gebe allgemeine Sicherheitskriterien, die für alle Firmen gelten würden. Und die seien der wesentliche Ausgangspunkt für die Entscheidung, wer mit ausbaue. Auf diese allgemeinen Regeln für alle Unternehmen verwies heute auch Jochen Hohmann, der Chef der Bundesnetzagentur. Wer diese erfülle, sei dabei, egal wie das Unternehmen heiße.
Ich sehe, um die heutigen Meldungen aufzunehmen, auch keinen Anlass, jetzt nach dem Vorbild der US-Regierung den Notstand auszurufen in der Telekommunikation. Wir werden Anforderungen definieren, zusammen mit dem BSI, zusammen mit dem Datenschutzbeauftragten.
Auch der französische Präsident Emmanuel Macron hält ein Verbot von Huawei-Produkten für den falschen Weg. Einen Handelsstreit um Technologie zu starten, das sei nicht angemessen, sagte er am Rande einer Branchenkonferenz in Paris. Die Europäer sollten ihren eigenen Kurs beibehalten und sich nicht in den Handelskonflikt zwischen China und den USA hineinziehen lassen, forderte heute auch der Bundesverband der deutschen Industrie. Die EU müsse souverän entscheiden, welche Marktakteure sie beim Aufbau der 5G-Netzinfrastruktur zulasse. Dieser neue Mobilfunkstandard ist notwendig, um das schnelle Internet, das automatisierte Fahren und die Digitalisierung der Fabriken voranzubringen. Wenn jedoch US-Präsident Donald Trump Huawei in den USA auf die schwarze Liste setze, könnte dies Vorteile für europäische Anbieter wie Ericsson oder Nokia haben, vermutet Holger Schmidt, Branchenanalyst des Bankhauses Metzler.
Wenn Huawei ausgeschlossen wird von bestimmten Verträgen und auch Druck auf andere Länder erfolgt seitens der US-Regierung, Huawei-Equipment nicht zu verwenden, dann bedeutet das implizit, dass es für die beiden europäischen Spieler etwas leichter sein sollte, in der Zukunft an die Aufträge heranzukommen.
Allerdings dürften die noch nicht die Kapazität haben, Huawei vollständig ersetzen zu können, zumal Experten dem chinesischen Netzwerkanbieter auch die höchste Kompetenz beim Netzwerkausbau zubilligen. Ob der aber tatsächlich mit seiner Technik Spionage für China ermögliche, das sei noch nicht nachgewiesen, sagen Experten wie Jürgen Grützner, Geschäftsführer des Verbandes der Anbieter von Telekommunikations- und Mehrwertdiensten.
Wir reden ja hier über Baukomponenten, wo Millionen Gespräche geführt werden, Millionen Datenverkehre stattfinden. Und hier gezielt einzelne Daten rauszufiltern oder große Datenmengen irgendwo hinzuschaffen, das ist gar nicht so leicht unbemerkt möglich.
Doch wie sich die einzelnen Telekommunikationsanbieter verhalten, das ist noch nicht ausgemacht. So hat die Deutsche Telekom etwa noch nicht entschieden, ob sie Huawei mit dem Netzwerkausbau beauftragt. Tut sie das, dann könnte das gegebenenfalls Schaden für ihr Geschäft in den USA nach sich ziehen. Denn ob die Telekom-Tochter T-Mobile USA ihre amerikanische Rivalin Sprint übernehmen darf, das haben die amerikanischen Behörden noch nicht entschieden.
Aus Frankfurt am Main, Brigitte Scholtes. Die Mehrheit im österreichischen Parlament hat mit den Stimmen der konservativen ÖVP und der rechtsgerichteten FPÖ ein Gesetz auf den Weg gebracht, das wahrscheinlich noch die Gerichte beschäftigen wird. Die Regelung untersagt es de facto, dass muslimische Mädchen an Grundschulen Kopftücher tragen. Andere religiös motivierte Kopfbedeckungen werden von dem Gesetz wohl nicht betroffen sein. Einzelheiten kennt Clemens Fehrenkotte.
Das Kopftuchverbot für Grundschulkinder untersagt das, Zitat, Tragen weltanschaulich oder religiös geprägter Bekleidung, mit der eine Verhüllung des Hauptes verbunden ist. Das Gesetz wurde mit den Stimmen der schwarz-blauen Regierungsfraktionen sowie zweier Abgeordneter der Liste Jetzt angenommen. In dem Gesetz, das vermutlich bald den österreichischen Verfassungsgerichtshof beschäftigen wird, wird der Begriff Kopftuch mit den Worten präzisiert, dabei handelt es sich um Kleidungsstücke, die das, Zitat, gesamte Haupthaar oder große Teile dessen verhüllen. Mit dieser Formulierung beabsichtigt die Koalition, dass das Tragen der Kippa von jüdischen Grundschülern oder der Pacta des Sixt nicht unter das Gesetz fällt. Für die Kanzlerpartei ÖVP begründete der Abgeordnete Rudolf Taschner das Kopftuchverbot an Grundschulen mit den Worten:
Wer wird dafür einstehen, dass die Mädchen in unseren Volksschulen die Möglichkeit haben, sich frei zu entfalten? Und wer wird dann sitzen bleiben und sagen, nein, das ist mir nicht recht? Dann wissen die Vertreter des politischen Islam jedenfalls, wer ihre potenziellen Mitläufer sind. Jedenfalls, wir werden aufstehen. Wir sind dafür da, dass den Mädchen die Entfaltung ihrer Persönlichkeit gegeben ist. Und dafür stehen wir auch ein.
Auf Zwischenrufe der Opposition, wonach es sich um reine Symbolpolitik handle, räumte der ÖVP-Politiker auch ein:
Tatsächlich, ja, es handelt sich um ein Symbol. Aber es ist ein Symbol mit Substanz.
Die Oppositionsparteien im Nationalrat, Sozialdemokraten, NEOS und die Liste Jetzt, stimmten, von zwei Ausnahmen abgesehen, geschlossen gegen das Gesetz. Die frühere SPÖ-Bildungsministerin Sonja Hammerschmidt warf der schwarz-blauen Koalition vor, es gehe ihr nur um Schlagzeilen, zumal das Verbot als Einzelmaßnahme nicht zielführend sei, weil sich die Mädchen nach der Schule das Kopftuch wieder aufsetzen würden.
Das ist eine Verlogenheit hinter dieser Maßnahme und eine Symbolhaftigkeit hinter dieser Maßnahme, nicht mehr und nicht weniger.
In dem Gesetzestext heißt es unter anderem wörtlich: Der Begriff weltanschaulich und religiös geprägter Bekleidung stellt darauf ab, wie eine Bekleidung von einem objektiven Betrachter gesehen wird. Es komme dabei nicht auf die persönliche Absicht des Trägers an, entscheidend sei, wie diese von Dritten rezipiert werde. Bei Verstößen gegen das neue Kopftuchverbot obliegt es der jeweiligen Grundschulleitung, die Eltern zu einem verpflichtenden Gespräch einzuladen. Im Wiederholungsfalle drohe eine Geldstrafe von bis zu 440 Euro und falls diese Summe nicht erbracht werde, eine, Zitat, Ersatzfreiheitsstrafe von 2 Wochen. Christa Maderbacher, Schulleiterin in einer Grundschule in Wien-Brigittenau, begrüßt das neue Gesetz.
Also ich finde es gut, dass wir eine Handhabe bekommen, da es momentan nur auf Gesprächsbasis beruht, dass die Kinder das ablegen.
Petra Feichtinger hingegen, Schulleiterin einer Grundschule im 15. Stadtbezirk von Wien, an der unter anderem 50% der Schülerinnen und Schüler Muslime sind, lehnt das Gesetz ab.
Wir bringen die Mädchen jetzt mit sowas in einen Zwiespalt. Und das ist das Letzte, was ich möchte. Ich möchte, dass sich meine Kinder frei entwickeln, dass sie ohne Angst lernen. Und das ist das Beste, was wir tun können.
Clemens Fehrenkotte berichtete und dazu auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Vor dem Landgericht Oldenburg wird seit Monaten ein Mordprozess verhandelt. Angeklagt ist der ehemalige Krankenpfleger Nils Högel wegen der Tötung von Dutzenden von Patientinnen und Patienten. Heute hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer lebenslange Haft gefordert. Felicitas Böselage.
Das Plädoyer der Oberstaatsanwältin Daniela Schiereck-Bohlmann dauerte mehrere Stunden. Sie sprach dabei über jeden einzelnen der 100 Fälle, die seit Oktober 2018 im Prozess gegen Nils Högel verhandelt wurden. Schließlich fordert sie, wegen 97 Morden soll der ehemalige Krankenpfleger lebenslang in Haft. In 3 Fällen sei er jedoch aufgrund mangelnder Beweise freizusprechen. Außerdem beantragt sie, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Dann könnte Högel nach einer 15-jährigen Haftstrafe nicht vorzeitig entlassen werden. In ihrer Begründung formuliert die Oberstaatsanwältin, der Angeklagte habe aus Heimtücke und niederen Beweggründen die Arg- und Wehrlosigkeit derer ausgenutzt, die als Patienten besonderen Schutz bedurften. In den Jahren 2000 bis 2005 soll Högel in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst Intensivpatienten getötet haben, indem er ihnen Medikamente spritzte, die sie in Lebensgefahr brachten. Anschließend versuchte er, sie wiederzubeleben, viele jedoch überlebten das nicht. Wegen des Todes von 6 Patienten im Klinikum Delmenhorst hatte das Landgericht Oldenburg ihn bereits vor 4 Jahren zu einer lebenslangen Haft verurteilt. Die im aktuellen Prozess verhandelten Fälle kamen aber erst später ans Tageslicht. Im laufenden Verfahren hat Högel 43 Morde gestanden, 5 Taten abgestritten und an 52 Fälle kann er sich seinen Angaben nach nicht mehr erinnern. Morgen wird das Plädoyer der Nebenklage fortgesetzt. Am 6. Juni soll das Urteil verkündet werden.
Lebenslange Haft wegen Mord in 97 Fällen, so das Plädoyer der Staatsanwaltschaft heute in Oldenburg. Felicitas Böselager berichtete zum Abschluss dieser Informationen am Abend. Am Mikrofon war Silvia Engels. Ihnen einen angenehmen Abend.